Heute Abend möchte ich etwas mitteilen aus Lukas Kapitel 10. Es hat zu tun mit der Maria und der Martha ein bisschen. Für die von euch Bibel lesen, eine bekannte Geschichte. Und möchte vielleicht ein paar Dinge beleuchten, die vielleicht neu sind oder anders sind für den einen oder anderen. Ich habe keine Ahnung, wer von euch die Bibel überhaupt liest. Es ist heute so, dass unter Christen die Bibel eigentlich relativ wenig gelesen wird. Was schade ist. Es gibt wahnsinnig viele Bibelübersetzungen, wahnsinnig viele Ausgaben. Jemand hat mal gesagt, je mehr Bibelübersetzungen es gibt, desto weniger wird die Bibel gelesen. Und ich glaube, da hat er recht. Viele Christen heute, die auch bekennende Christen sind, lesen, wie gesagt, relativ wenig. Und das ist schade, weil wir dadurch das vermissen, was Jesus zur Martha sagt, die zwar sehr beschäftigt ist. Er sagt zu ihr, Maria hat das bessere Teil gewählt. Ich lese mit euch ein paar Verse aus dieser Geschichte. Lukas Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzt und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Sie trat hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und da waren ja, diese Familie waren drei Geschwister, Martha, Maria. Martha heißt übrigens Herrin. Sie war so wahrscheinlich ein bisschen die, die das Wort führte in der Familie. Dann war noch der Lazarus. Das waren drei Geschwister. Sie wohnten in Bethanien. Das ist ein kleines Dorf, 3 Kilometer vor Jerusalem. Jesus blieb öfter bei ihnen stehen, um Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen und so weiter. Vielleicht deshalb, weil er auch Single war. Ich weiß es nicht genau, aber das waren 3 Single und bei denen fühlte sich Jesus relativ wohl. Ich weiß nicht genau, ob es meine Lieblingsfamilie gewesen wäre, nicht unbedingt, weil die Martha, das war so eine sehr putzwütige. Da kannst nicht mal in Ruhe Kaffee trinken, hast immer einen Besen zwischen die Füße und Fetzen auf dem Tisch. Ich habe so eine Schwägerin. Und dann war die Maria, das war die Spirituelle, die hat auf alles einen Bibelvers gewusst. Kenne ich auch so, liebe Schwestern. Vielleicht ist der Lazarus wegen dieser beiden so früh gestorben, keine Ahnung. Aber ich möchte auf den Teil eingehen, wo Jesus sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Dieser Satz hat schon viele Frauen vor allem auf die Palmen gebracht, auch meine Frau. Weil meine Frau, die Anne-Lore, was macht die von früh bis spät? Die macht eine Frühstückspension in der Ramsau. Die putzt jeden Tag. Die kocht jeden Tag, die macht die Zimmer jeden Tag. Das ist, was sie jeden Tag macht, seit Dutzende Jahren. Wir sind schon 25 Jahre verheiratet, so lange macht sie es mindestens. Vorher war sie auch Kellnerin, die haben eine Almhütte oben und so weiter. Also das ist ihr Lebens. Auch mit diesem, ist ein schwieriger Bibeltext, so bei Diakonissen-Mutterfesten, gell? So bei Diakonissen-Jahresfesten ist ein schwieriger Text. Weil die dienen alle und kochen alle und tun alle. Sie hat das bessere Teil erwählt. Das ist ja irgendwie fast der Gemeinheit, so empfinden sie jedenfalls manche. Die Bibel übrigens, nur nebenbei, sagt sehr viel über Gastfreundschaft, über Kochen, über gastfreundlich sein, über Fremde aufnehmen. Hebräer 13 lesen wir, Gastfreundschaft vergesst nicht. Im Römer 12 lesen wir, nach Gastfreundschaft trachtet. Im 1. Petrus 4 lesen wir, seid gastfrei gegeneinander. Das heißt, gastfreundlich zu sein, einander aufzunehmen, ist eine der herausragendsten Gaben, die ein Mensch besitzen kann. Ein Theologe, den ich sehr schätze, Eugene Peterson, hat einmal geschrieben, Gastfreundschaft ist wahrscheinlich die geistlichste Aktivität, die ein Mensch tun kann. Warum? Weil, und das ist das Schöne an der Gastfreundschaft, da gibt's nichts Abstraktes. Du kannst nicht theoretisch gastfreundlich sein, du kannst es nur praktisch tun. Weißt, über prophetische Rede kann man vorgeben. Ob es dann prophetisch ist oder nicht, weiß sowieso keiner. Zumindest nicht im Moment. Zungenreden, das kann originell sein oder original vielmehr, aber auch nachgemacht. Predigen kann mal viel, wenn der Tag lang ist. Ob man es dann lebt, ist eine andere Frage. Aber in der Gastfreundschaft wird nicht theoretisiert. Das ist das Besondere. In der Gastfreundschaft sind immer konkrete Personen involviert. Denk an unser Küchenteam, Lothar, Kattel und die ganzen anderen. Da müssen Betten gemacht werden. Da kannst du nicht theoretisch machen. Da muss der Boden geschrubbt und Toiletten müssen gereinigt werden. Kartoffeln müssen geschält werden, Teller abgewaschen, Kaffee muss gebraut werden. Und das heißt, Gastfreundschaft ist extrem praktisch und darum etwas extrem Geistliches. Denn seht ihr auch hier, wenn ihr in den Dauernhof kommt, sagt ihr, ja, da gibt es gute Bibelarbeiten oder auch nicht. Aber was wäre das ohne ein warmes Bett, ohne ein gutes Essen, eine warme Dusche und so weiter? Gastfreundschaft ist immer praktisch. Ein lieber Freund von mir, Rob Whittaker, ist der Bibelschulleiter in England. Da bin ich nächste Woche in der Bibelschule, wo ich unterrichte. Jemand hat ihn mal gefragt, was ist dein größter Wunsch für deine 200 Studenten, für die Bibelschüler? Dann hat er gesagt, dass der Herr es schenken möge, dass die Wahrheit die längste Reise des Universums schafft, nämlich vom Kopf ins Herz. Und die Woche war ein Gastsprecher dort in Cape and Ray und hat gesagt, und ich würde zu diesem Wunsch hinzufügen, dass die Wahrheit dann die zweitlängste Reise macht, nämlich vom Herz in die Füße. Und das finde ich sehr gut. Es muss nämlich praktisch werden. Ansonsten ist jede Wahrheit, egal ob im Kopf oder im Herz, relativ unbrauchbar. Und die Martha war eine praktische Frau. Warum sagt dann Jesus, dass die Maria das bessere Teil erwählt hat? Das ist wichtig zu verstehen. Die Martha hat das getan, was notwendig war. Für Jesus und seine Jünger war es notwendig, als Wanderprediger, dass sie unterwegs verpflegt würden, ein Bett haben, eine Mahlzeit haben. Sie waren darauf angewiesen. Sie tat, was notwendig war. Die Frage ist allerdings, hat Martha das getan, was Jesus von ihr erwartete? Bei der Maria ist es so, sie saß zu den Füßen Jesu und hörte seinen Worten zu. Und da lesen wir noch eine andere Geschichte von der Maria, nämlich im Johannes 12. Ich lese euch da ein paar Verse vor. Und das gibt uns eine Antwort, warum Jesus die Martha hervorhebt. Johannes 12, Vers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa, das ist 6 Tage vor seiner Kreuzigung, nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun ein Abendessen und Martha diente, so wie immer. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauften den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und das ist sehr offenbarend. Wenn du die Evangelien liest, Jesus war immer für andere Menschen da. Er hat immer gegeben. Er hat immer geliebt. Er war immer barmherzig. Und diese Woche, 6 Tage vor dem Passa, war die einzige Woche im menschlichen Leben Jesu, wo er selbst Angst hatte. Es war die einzige Woche, wo Jesus selbst bedürftig war und Zweifel hatte. Und das Faszinierende hier ist, einzig und allein die Maria hat das erkannt, weil sie zu den Füßen Jesu saß und seinen Worten zuhörte. Und nur die Maria spürte in diesem Moment, was Jesus nötig hatte, nämlich ihre Zuneigung und Liebe. Die Martha, die schnitt so wie jeden Tag Zwiebel und Fleisch. Der Judas hat sich wie jeden Tag um Geld gesorgt. Und die Jünger haben so wie jeden Tag gegessen. Nur die Maria erkannte, was Jesus von ihr wollte. Weil sie saß zu seinen Füßen und hörte, was er sagte. Übrigens, wann hast du Jesus zum letzten Mal gefragt, was er heute von dir will? Fragst du ihn überhaupt jemals, was er heute von dir will? Oder wissen wir schon, was er zu wollen hat? Seht ihr, wir können so wie die Martha jeden Tag Zwiebel schneiden, weil das ist ja notwendig. Aber ist es das, was Jesus von dir heute will? Haben wir jemals gespürt, dass Jesus heute etwas anderes von mir will als gestern? Denn seht ihr, Freunde, nur das ist Liebe. Ist es nicht so, dass in vielen Ehen, die gehen deshalb auseinander, weil der andere immer schon zu glauben weiß, was der andere will? Oft in Ehen, da weiß der Ehemann immer schon, was die Frau zu wollen hat und plant den Urlaub schon, bevor er sie fragt, weil er weiß ja, was sie will. Fragen wir, was willst du? Gehen wir auf den anderen ein? Und eine Frage an dich ganz persönlich. Hast du Jesus jemals gefragt, wie es ihm geht? Interessiert es dich, wie es ihm geht? Sieh dir, wenn die Bibel sagt, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt, das ist, was die Bibel damit meint. Jeden Tag Zwiebel schneiden ist notwendig. Aber es kann sein, dass es nicht das ist, was Jesus von dir will. Was die Maria hatte, und das ist der Vorteil der Martha gegenüber, sie hatte einen Hunger, einen Durst nach den Worten Jesu. Sie wollte ihn verstehen. Sie war interessiert an Jesus. Jesus hat einmal gesagt im Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich glaube, ein Grund, warum wir so wenig von der Fülle des Christus erleben, ist, weil wir keinen Durst haben. Nach den Worten Jesu. Da muss man uns immer selber ehrlich sein, habe ich eigentlich einen Durst nach dem Wort Gottes oder ist es mir im Prinzip relativ egal? Ich habe einmal gehört, dass viele von uns Christen, wir suchen Gott, so wie man ein 50-Cent-Stück sucht, das man gerade verloren hat. Siehst du, wenn du hier rüber gehst, draußen liegt noch Schnee und du verlierst ein 50-Cent-Stück und du merkst beim Eingang, oh, 50 Cent verloren, wie lange wirst du suchen, um es wieder zu finden? Ja, wenn du so bist wie ich, nicht allzu lange. Schaust vielleicht zurück, ja, ist es irgendwo, na okay, kann auch ohne dem leben. Angenommen, du kommst rüber und du hast zufällig 1.000 Euro im Sack und die 1.000 Euro fliegen dir raus und der Wind verweht darüber. Wie lange wirst du dann suchen? Ziemlich lange und ziemlich intensiv. Du würdest sogar reinkommen und sagen, helft mir bitte suchen, holt eure Taschenlampen, es muss irgendwo da drüben sein. Warum? Weil du das, was verloren hast, wertvoll für dich ist. Und seht ihr, die Frage ist, wie wertvoll ist für uns das Wort Gottes? Ist es über ein 50-Cent-Stück? Ja, wenn es gerade über den Weg läuft, ist nicht schlecht. Aber ich kann auch ohne dem leben. Oder ist es eher wie ein 1.000-Euro-Schein, falls es den geben würde? Mir gefällt so die Geschichte im 1. Mose 32, das ist die Geschichte von Jakob, wo er am Fluss Jabbok eine Christophanie sieht, das heißt Christus im Alten Testament. Und er ringt mit dieser Christophanie die ganze Nacht. Und im Morgengrauen sagt Christus, lass mich gehen. Und dann sagt Jakob, das heißt Betrüger oder Lügner, sagt er, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Und das ist mein Lieblingssatz in dieser Geschichte. Jakob, bislang war er ein Betrüger. Er hat mit Gott gelebt. Ja, wenn es gut war, hat er mit ihm gelebt. Wenn nicht so gut war, hat er ihn vergessen. Aber in dem Moment seines Lebens kam er zum Punkt, wo er gesagt hat, ich kann alles, aber nicht mehr ohne Gott kann ich leben. Und dann sagt Gott zu Jakob, du heißt nicht mehr Jakob ab heute heißt du Israel. Das war die Wende seines Lebens, wo er gesagt hat, Gott ist mir so viel wert wie 100.000 Euro und noch viel mehr. Ich kann ohne ihn nicht mehr leben. Im Psalm 16, Vers 2, ist ein Davidspsalm, da lesen wir, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das heißt, so wie die Maria, hat auch David gesagt, Gott, dich will ich erkennen. David war so weit vom Perfekt. Aber das war nicht das Problem. Er wollte Gott. Und darum hat Gott gesagt, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Und darum sagt Jesus zu Maria, Maria hat das bessere Teil erwählt. Weil sie will mich. Und das ist der Punkt. Seht ihr, ein Mensch kann durchaus religiös, auch christlich religiös sein, aber wollen wir wirklich Jesus? Oder sind wir besorgt um viele Dinge, so wie die Martha, und sind beschäftigt im Reich Gottes? Du kannst auch am Bauernhof arbeiten, beschäftigt sein fürs Reich Gottes, aber du fragst nie, Herr Jesus, was willst du heute von mir? Ganz persönlich. Es kann sein, dass einige von euch diese Frage noch nie gefragt haben. Dann würde ich euch ermutigen, es wird Zeit. dass du Jesus fragst, Gott, was willst du von mir heute? Das wäre eigentlich die erste Frage, die wir Gott stellen sollten. Ihr habt sicher einige von euch schon von Sadhu Sundar Singh gehört. Der hat vor 100 Jahren ungefähr gelebt. Ist aufgewachsen in Indien, in der hinduistischen Religion. Und bereits als Teenager, er ist eine Ausnahme, aber bereits als Teenager hatte eine solche Sehnsucht nach Gott, dass er bereit war, Selbstmord zu begehen, wenn er Gott nicht begegnet. Und die Geschichte erzählt so, ich weiß nicht, ob es wahr ist, ich kann es nur nacherzählen. Um 4 Uhr morgens saß er als 15-Jähriger im Bett und hat gebetet zu einem Gott, den er noch nicht kannte. Hat gesagt, wenn du dich mir nicht offenbarst, die nächsten 2 Stunden, lege ich mich um 6 Uhr vor dem Zug. Und in diesen 2 Stunden hatte er eine Vision von Jesus Christus in seinem Zimmer. Er hat es in der Früh seinem Vater erzählt, der wollte ihn dann vergiften, hat es aber überlebt. Und dieser Sundar Singh ist dann bis zum 40. Lebensjahr in die entferntesten Dörfer in Indien und Nepal gegangen, hat Menschen von Jesus erzählt. Als 40-Jähriger hat man seine Leiche auf einem Bergpass gefunden. Und einmal hat dieser Sundar Singh einen Europabesuch gemacht, in England war er auch. Er wollte die Wiege der Reformation sehen. Und da hat er Folgendes geschrieben. Eines Tages saß ich im Himalaya am Ufer eines Flusses. Ich zog einen schönen, runden und harten Stein aus dem Wasser und zerschlug ihn. Das Innere war ganz trocken. Dieser Stein hatte lange Zeit im Wasser gelegen, aber das Wasser war nicht in den Stein eingedrungen. Ebenso ist es mit den Menschen hier in Europa. Jahrhundertelang sind sie vom Christentum umflutet, sind ganz und gar eingetaucht in seine Segnungen. Sie leben im Christentum, aber das Christentum ist nicht in sie eingedrungen und lebt nicht in ihnen. Die Schuld liegt nicht am Christentum, sondern an der Härte der Herzen. Materialismus und Intellektualismus haben die Herzen hart gemacht. So wundere ich mich nicht darüber, dass viele Menschen hierzulande nicht verstehen können, wer Christus ist. Und das ist, wo kein Durst nach Jesus ist. Es ist alles christlich. Aber wo ist dieser Durst, diese Freude an Jesus, an ihm? Und ein letztes noch, von IDEA, die haben mal so ein Interview gemacht, haben sich angerufen. Und ich sollte zu 2 Fragen Stellung nehmen. Die erste Frage war, warum haben so viele Menschen keinen Durst nach Gott? Und die zweite Frage war, wie kann man den Durst und Hunger nach Gott in einem Menschen erwecken? Nun, ich habe Ihnen damals eine Antwort gegeben, die mir gerade eingefallen ist. Aber wir machen im Jahr einmal als Bergrettungsdienst so ein Bierzelt in der Ramsau. Ich bin hier in der Bergrettung da auch. Und da werden Hühnchen gegrillt, gell, und Bier verkauft. Kannst auch Cola trinken oder sonst was. Aber es heißt bald bei uns Bierzelt. Und die Hähnchen machen, die wissen genau, was sie tun müssen, damit die Leute viel Bier trinken. Du musst sie gut salzen. Je besser du die Hähnchen und die Pommes salzt, desto mehr Bier trinken sie. Das ist halt so. Und habe ich mir gedacht, Jesus hat mal gesagt zu uns Christen, ihr seid das Salz der Erde. Salz soll durstig machen. Und ich glaube, manchmal muss man jemand anders sehen, wie er etwas liebt und genießt, bevor man es selbst lieben und genießen kann. Das heißt, damit andere Menschen an Durst, an Hunger, an Freude an Jesus kriegen, müssen sie an uns sehen, dass wir an Durst, an Hunger, eine Freude an Jesus haben. Es funktioniert in vielen so. Warum fangen Menschen zum Skifahren an? weil sie Freunde haben, die erzählen, wie super das Skifahren war, und dann zeigen sie ihnen noch ein Video, wie lustig das war, und sagen, ah, nächstes Jahr probiere ich das auch. Sie sehen, wie jemand anders das genießt, und dann wollen sie es selbst genießen. Genauso ist es mit Jesus. Man muss manchmal andere erleben, wie sie etwas genießen, bevor man es selbst kann. Und darum für diese Woche, ich möchte euch einfach ermutigen, verbringe Zeit mit Jesus. Ja, verbringt Zeit miteinander, super. Aber sitzt auch mal zu den Füßen Jesus, so wie die Maria. Und Jesus wird sagen, jetzt hast du das Gute gewählt. Es ist das Gute, es ist das Bessere. Hör auf ihn. Frag Jesus mal zum einen, Herr Jesus, was willst du von mir heute? Und frag mal Jesus, wie es ihm so geht. Denn nur dann können wir lernen, Gott zu lieben. Seht ihr, wir reden sehr viel darüber, ist auch gut so, dass Gott uns liebt. Ja, das stimmt. Gott sei Dank stimmt das. Aber wie viele Beispiele haben wir in der Bibel von Menschen, die Gott lieben? Schau mal nach im Neuen Testament. Du liest immer wieder, wie sehr Gott uns liebt, aber wo wird diese Liebe erwidert? Und eine der wenigen Stellen, die ich finde, ist die Maria. Sie hat erkannt, was Jesus braucht. Und das ist Liebe. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, das ich öfter mal vorlese, aber es gefällt mir so. Von einem gewissen Malcolm Muggeridge. Der ist 1990 gestorben. Er war Autor und Journalist, eine Medienpersönlichkeit in England, ziemlich bekannt. Er war auch derjenige, der Mutter Teresa berühmt gemacht hat. Bis 1960 war er eigentlich ein Agnostiker, hat das Christentum eigentlich, er hat einmal gesagt, das Christianity is a load of rubbish, Christentum ist ein Haufen Blödsinn. Aber in den 60er Jahren hat er zu Jesus gefunden. Und nachdem er zu Christus gefunden hat, hat er Folgendes über sich selbst gesagt. Ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an. Das ist Rom. Ich habe sehr einfach Zugang zu Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes. Das ist Erfolg. Ausgestattet mit Ruhm und Geld kann ich auch teilhaben an neuen Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Und manchmal kommt es vor, dass etwas, das ich geschrieben oder gesagt habe, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in unserer Gesellschaft ausgeübt hat. Das ist Erfüllung. Aber ich sage euch und ich bitte euch, mir zu glauben. Multipliziere all diese kleinen Triumphe millionenfach. Zähle sie alle zusammen und sie sind nichts, weniger als nichts. Höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Und einer der letzten Verse der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17, das ist das Ende der Bibel, da spricht Jesus die letzte Einladung aus, und sagt, wen da dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jeder, der will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Maria, die zu den Füßen Jesus saß. Das ist David, der gesagt hat, eins will ich. Ich will in der Nähe Gottes sein. Mann nach Gottes eigenem Herzen. Und das wünsche ich uns für diese Woche, dass wir das Bessere erwählen. Und darum geh spazieren mit Jesus. Kannst du auch heute Abend. Geh spazieren mit ihm. Red mit ihm. Hör auf ihn. Er lebt. Und er ist in uns, er ist bei uns. Er ist nicht entfernt. Er ist jedem von uns nahe. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir mit ihm leben. Das Bessere erwählen. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir so danken für dein gutes Wort. Möchte ich dir so danken, lieber Herr Jesus, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns so sehr liebst. Aber Jesus, ich wünsche mir so, dass ich auch lerne, dich zu lieben. Nicht immer schon zu glauben, was du zu wollen hast, sondern wirklich in Abhängigkeit zu dir leben jeden Tag und zu fragen, Herr, was willst du, dass ich heute tue? Welche Menschen willst du durch mich begegnen? Welche Dinge willst du, dass ich heute erledige? Herr, verzeihe, wenn wir diese Frage viel zu selten stellen, weil wir glauben zu wissen, wie die Martha, was notwendig ist, und uns beschäftigt halten, uns zu sorgen. Herr, danke für dein gutes Wort. Und Vater, ich bete um einen Durst, um einen Hunger nach dir und deinem Wort, nach der Gerechtigkeit. Denn du hast versprochen, sie werden gesättigt werden. Herr, es ist nicht der Mangel an Hunger, der uns schadet. Es ist einfach diese Gleichgültigkeit oft, Herr. Herr, ich bete einfach, dass wir wirklich lernen, nach dir zu fragen. Schenk du uns dieses Wollen, diesen Hunger, diese Freude an dir. Darum bete ich von ganzem Herzen. Amen.